Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Als 14-Jähriger und einmal Nils als Student, wie er den Missbrauch erlebt und wie er später als Student mit dieser traumatischen Erfahrung fertig wird. Und das ist einmal die Ebene früher, als er Schüler war, und einmal heute, als er eben Student ist. Der erste Abschnitt beginnt, als er Schüler ist. Nils wohnt bei seiner Mutter Maren und bei seinem Stiefvater Robert, und er versucht aber so viel Zeit wie möglich bei seinen Zieheltern zu verbringen, zu Hannes und Karen, zu denen er ein sehr gutes Verhältnis hat. Früher. Der Augusttag war schwül. Ich wusste nicht, dass Maren länger arbeiten musste. Ich hatte gerade Nachhilfe gegeben und wollte mich auf den Weg zu Daniel machen. Er musste absichtlich früher gekommen sein und gewusst haben, dass ich da war. Es passierte, was immer passiert war. Ich konnte ihm nicht entkommen. Es stürmte. Blitze eines entfernten Gewitters zuckten ab und zu über den schwarzen Himmel. Der Regen bildete eine durchlässige Wand. Ich war einfach so aus der Wohnung gerannt. An meiner Jeans standen noch Knöpfe offen und die Schnürsenkel meiner Turnschuhe schleiften über den Boden. In Sekundenschnelle war ich klatschnass. Ich fror, mir tat alles weh. An Fahrradfahren war nicht zu denken. Und deshalb schleppte ich mich zu Fuß zu Daniel und brauchte eine Ewigkeit für die kurze Strecke. Ich übergab mich zweimal in irgendwelche Vorgärten, würgte und würgte, obwohl mein Magen leer war. An der Haustür hielt ich so lange die Klingel gedrückt, bis Hannes öffnete. »Nils, um Himmels Willen, was ist mit dir?« Er zog mich ins Haus und rief Karin. Auf wackeligen Beinen stand ich da, unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Um meine Füße bildete sich eine kleine Pfütze. Raus aus den nassen Klamotten. Ich rührte mich nicht. Ich fühlte mich, als wäre ich eine Gummipuppe. Karin und Daniel kamen die Treppe herunter und sahen mich erschrocken an. Ich mache ihm einen Tee, hörte ich Karin sagen. Nils? Hannes schüttelte mich leicht. Ich sah ihn ausdruckslos an. Hannes packte mich und zerrte mir das T-Shirt über den Kopf. Als er meine Hose aufknöpfen wollte, blitzten rote Funken vor meinen Augen auf. Das Gummipuppen-Ich wollte Hannes wegschlagen, treten, blieb jedoch regungslos stehen. Die Panik in mir explodierte in zwei Sätzen. »Lass das«, schrie ich, »fass mich nicht an.« »Ist schon gut, mach es selbst, aber zieh das nasse Ding aus.« Ich stolperte ins Bad, kämpfte mich aus der Jeans und überließ mich dem heißen Wasserstrahl. Kurz darauf lag ich im Bett. Schweigend saß Karin bei mir und sah zu, wie ich den Tee schlürfte. Ich habe Hannes und Karin nie gefragt, wie sie Maren und ihn davon überzeugt haben, dass ich nicht mehr zurück musste. Es interessierte mich auch nicht. Ich war einfach nur glücklich, dass ich jetzt richtig, richtig, richtig bei Hoffmanns wohnte. Wahrscheinlich wollte auch Maren nur glücklich sein, mit ihm und dem Baby. Und ich hätte in dieses Glück nicht gepasst, weil ich mich schlicht geweigert hätte, weiter mit ihm zusammenzuwohnen. Es war für alle die beste Lösung und wir redeten nicht mehr darüber. Nach und nach ging es mir besser. Endlich hatte ich das Gefühl, aufatmen zu können. Als Maren und Robert ein halbes Jahr später mit meiner Halbschwester Julie nach München zogen, weil er dort das renommierte Architekturbüro übernehmen konnte, hakte ich die Sache ab. Ich stopfte sie ganz tief in meine Kopfschublade, schloss sie ab und warf den Schlüssel weg. Ich würde sie nie wieder öffnen müssen. Ich würde nie wieder daran denken müssen. Es war vorbei. Im zweiten Abschnitt, den ich lese, ist Nils ein Student und er hat gerade seine große Liebe kennengelernt, Ari. Und er lebt inzwischen mit seinem Ziehbruder Daniel und einem Freund Gunnar in einer WG. Heute. Zu Hause versuchten Gunnar und Daniel Moussaka zu kochen. Die ganze Wohnung stank nach Knoblauch. Auf dem Tisch stand eine leere Flasche Rezina. Kriegen wir Besuch? Nur falls du deinen Ari-Schatzi mitgebracht haben solltest. Wir dachten, wir machen uns einfach so einen netten WG-Abend. Gunnar fischte aus den Gemüseresten ein paar Häppchen für unsere Wellensittiche Helge und Reinhold. Gunnar hatte Reinhold letztes Jahr in einem Käfig auf dem Sperrmüll gefunden und mitgenommen. Damit er sich nicht so einsam fühlte, kauften wir Rita, die sich tragischerweise nach einigen Monaten unfreiwillig erhängte. Also besorgten wir einen neuen Freund und seitdem kackte und krakeelte Helge mit Reinhold um die Wette. Aus dieser Sittichnummer kam er wahrscheinlich nie wieder heraus. Daniel goss mir ein Glas Wein ein und ich musste die Salatsoße probieren. Sehr geschmeidige Idee, sagte ich, aber Ari, Schatzi, habe ich nicht mitgebracht, wie du siehst. Der Soße fehlt übrigens Pfeffer. Macht ja nichts. Auf Christinas Party morgen findest du sicher eine andere weibliche Begleitung. Ich glaube nicht, sagte ich, denn ich habe vorhin Ari zu der Party eingeladen. Meine Mitbewohner unterbrachen verblüfft das Kochen. Echt? Rief Gunnar. Du bist verliebt, stellte Daniel fest. Wir aßen gemütlich auf dem Balkon und tranken literweise Rotwein. Irgendwann erinnerte sich Gunnar, dass er mit einigen Freunden in der Altstadt verabredet war, schwang sich auf sein Fahrrad und radelte schlingernd davon. Daniel und ich lachten noch über seinen ungewöhnlichen Fahrstil, als er längst verschwunden war. Hast du dich wirklich verliebt? Fragte Daniel in die Stille hinein. Ja, sagte ich. Also ich glaube zumindest, dass sich Verliebtsein so anfühlt. Das ist mir noch nie passiert. Macht dich das nervös? Genieß das doch einfach. Ich habe ehrlich gesagt ziemlich Schiss. So, jetzt war's heraus. Daniel sah mich gespannt an. Nils, wovor? Ich meine, warum denn? Blöd, oder? Ich versuchte witzig zu klingen, dabei war mir eher zum Heulen zumute. Ich war noch nie verliebt gewesen. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Ich wusste nur, das hier fühlt sich anders an. Völlig und komplett und absolut anders. Sonst traf ich irgendein Mädchen, wir redeten ein bisschen, wir gingen miteinander ins Bett. Der letzte Teil gefiel mir weniger. Es war nicht so, dass ich dann immer an ihn denken musste, überhaupt nicht. Aber an das Mädchen dachte ich auch nicht. Ich fühlte nichts. Ich spulte einfach ein Programm ab, von dem ich annahm, dass es von mir erwartet wurde. Nein, Daniels Stimme klang jetzt ernst. Das mochte ich an ihm. Er spürte, wenn mir etwas wichtig war. Dann machte er keine Scherze oder blöden Witze, sondern er ging auf mich ein. Warum hast du Angst? Fragte er noch einmal. Ich zuckte mit den Achseln. Wie sollte ich das erklären? Ich hatte Angst davor, zu viel von meinem Inneren preiszugeben. Angst davor, irgendwann zu weinen und nicht mehr aufhören zu können. Angst davor, dass ich irgendwann darüber reden musste. Versprichst du mir, dass du nicht sauer wirst, wenn ich dir etwas erzähle? Fragte Daniel. Ja klar, sagte ich überrascht. Versprich es mir, verlangte Daniel. Immer noch sah er ernst aus. Ich versprach ihm, nicht sauer zu werden. Einmal, ich glaube, da waren wir beide 16, habe ich in deinem Zimmer eine CD gesucht. Deine ganzen CDs waren auf dem Boden verteilt und ich habe die alle durchgewühlt. Und mittendrin lag da ein Blatt Papier, total vollgekritzelt. Ich habe es mitgenommen und gelesen. Daniel hielt inne und suchte meinen Blick, doch ich betrachtete weiter den Sternenhimmel. Ich fror auf einmal. Mit zitternder Stimme sprach Daniel weiter. Und da stand drauf, was passiert ist. Es war so schrecklich und ich wusste sofort, dass du es nicht ausgedacht hattest. Wieder sah Daniel mich an, doch ich reagierte nicht. Er weiß es. Er weiß es. Nur dieser eine Gedanke beherrschte meinen Kopf. Doch mein Kopf wusste nicht, ob das gut war oder schlecht. Ich schwöre, wenn ich gewusst hätte, dass das aus deinem Tagebuch war, dann hätte ich es nicht gelesen. Trotzdem bin ich manchmal froh darüber, ehrlich gesagt. Du bist ziemlich kompliziert, aber ich weiß wenigstens wieso. Und ich glaube, deshalb weiß ich auch, warum du Angst vor einer Beziehung hast. Ich schwieg immer noch. Mir war kalt. Das Stück Papier, von dem Daniel sprach, kannte ich genau. Aber ich wollte nicht daran erinnert werden. Ich wollte nicht denken. Nicht daran. Nils, sag doch was. Bist du sauer? Ich stand auf. Ich habe dir eben was versprochen und jetzt musst du mir was versprechen, sagte ich. Ja, klar. Du wirst niemandem, hörst du, keinem einzigen Menschen davon erzählen. Versprochen. Und du wirst über die ganze Sache nie wieder ein Wort verlieren. Nie wieder. Ich werde es niemals jemandem erzählen, das weißt du, Nils. Aber ich will mit dir reden. Es hat mich damals viele schlaflose Nächte gekostet, weil ich Mama und Papa nichts gesagt habe. Aber ich dachte mir, du wohnst jetzt eh bei uns und brauchst dieses Arschloch nie wiederzusehen. Und mit 16 warst du wieder relativ normal, nicht so komisch wie in der Zeit, als das wohl gerade passiert war. Und darum habe ich es gelassen. Schlaflose Nächte. Verdammt, weißt du, Idiot, eigentlich, was das heißt? Hast du überhaupt irgendeine Ahnung, was dieser ganze Scheiß mit mir gemacht hat, der auf diesem bekackten Zettel stand? Weißt du das? Nix weißt du. Ich schleuderte mein Weinglas wütend auf die Straße. Ich lief in mein Zimmer, knallte die Tür zu und schloss ab. Ich drehte Marilyn Manson bis zum Anschlag auf. Bewegungslos hockte ich auf dem Boden, die Hände vor dem Gesicht. Ich weinte nicht, ich holte nur schnell und laut Luft. Das Atmen tat mir weh. Ich schwitzte und fror gleichzeitig. »Nils, lass mich rein!« Daniel hämmerte gegen die Tür. »Jetzt komm schon, mach auf!« »Hau ab!« »Wenn du mich nicht reinlässt, breche ich die verdammte Tür auf!« Er trat heftig gegen das Holz. Schließlich stand ich auf und stellte die Musik ab. »Nils, lass mich rein, es tut mir leid, bitte, lass uns reden!« Noch nie hatte ich Daniel so verzweifelt erlebt. Ich öffnete, ging aber sofort ein paar Schritte zurück und setzte mich hin. Meinen Kopf gegen die Wand gelehnt, musterte ich Daniel, als hätte ich ihn seit Jahren nicht gesehen. Ich fühlte, wie aufgewühlt er war, und das irritierte mich. Er wollte etwas sagen, guckte mich an, brach wieder ab, seufzte tief. »Nils«, mehr brachte er nicht heraus. »Ich möchte es endlich vergessen, verstehst du?«, sagte ich leise. »Und das hat bisher ganz gut geklappt. Ich will, dass es so bleibt, und du kannst mir dabei helfen, indem du nie wieder davon redest, okay? Nie wieder.« Er schwieg. »Okay, Daniel.« Ich sah ihm direkt in die Augen. Er presste die Faust gegen den Türrahmen, die Knöchel schimmerten hell. »Okay«, sagte er. Er drehte sich um und ging hinaus. Im nächsten Kapitel, das ich vorlese, das ist auch früher, also als Nils noch Schüler war. Er wohnt inzwischen ganz bei Daniel, bei seinem Ziehbruder und muss seinen Stiefvater nicht mehr sehen. Aber in dieser Episode wird deutlich, wie sehr der Missbrauch Nils' Verhalten geprägt hat. Früher. Es lag an mir. Das sagte er jedes Mal. Deine Haare, du hast so wunderschönes Haar. Und immer fasste er mir auf den Kopf. Ich hasste meine Haare. Mädchenhaare waren das, dicht und dick und blond, zum Glück nicht gelockt, aber wellig. Ich trug sie fast schulterlang, der Pony endete knapp über den Augenbrauen. Ein Kurzhaarschnitt sah bei mir aus, als trüge ich einen Helm. Deshalb ging ich nie zum Friseur. Wenn die Matte gar zu lang wurde, schnitt Karin ein bisschen nach. Dann musste ich auf einem Badezimmerhocker stillsitzen, einen 70er-Jahre-Frisierumhang unten die Schultern und Daniels Kichern ertragen. Ich tickte nicht bei ihm aus, sondern bei Hannes. Daniel und ich saßen abends vor dem Fernseher, als Hannes aus der Redaktion kam. Wie immer knuffte er uns zur Begrüßung, drückte uns einen Kuss auf die Stirn und fuhr uns kurz übers Haar. »Lass das«, schrie ich und versuchte ihn wegzuschubsen. Ich hatte es satt, dass jemand meine Haare anfasste, so satt. Noch bevor Hannes etwas sagen konnte, sprang ich auf und lief nach oben. Ich holte meine alte Bastelschere aus der Schreibtischschublade und schnippelte wie wild an meinen Haaren herum. Ab damit, weg, runter. Keiner sollte sie je wieder schön finden. »Nils, was machst du denn da?« Hannes stand im Türrahmen und starrte entgeistert auf meinen Kahlschlag. Ich schnitt weiter wie ein Irrer. Auf dem Teppichboden häuften sich blonde Strähnen. Ohne ein weiteres Wort verschwand Hannes wieder. Irgendwann fand die Schere nichts mehr und ich rammte die stumpfen Klingen in meine Kopfhaut. Ich schleuderte die Schere an die Wand. Geschafft. Ich war fertig, warf mich aufs Bett und schlief ein. Daniel war der totale Langschläfer und brauchte jeden Schulmorgen Aufstehnachhilfe von Hannes oder Karin. Ich besaß zwar einen Wecker, stellte ihn aber nie, weil ich immer spätestens um 6:30 aufwachte. Ausgeschlafen. Doch heute weckte mich Karin. »Na, Kleiner, alles gut? Kommst du frühstücken?« »Gleich.« Ich hatte keinen Bock auf Frühstück, keinen Bock aufzustehen, keinen Bock, jemanden zu sehen oder mit jemandem zu reden. Karin ging nicht, sondern blieb stehen, genau vor dem kleinen Haufen mit meinen Haarsträhnen. »Die machst du am besten mit dem Kehrblech weg. Ich würde nur für den Rest den Staubsauger nehmen. Der verstopft sonst«, sagte sie. Ich versteckte mich immer noch unter meiner Decke. »Ja, ich will ja jetzt aufstehen.« »Das will ich hoffen.« Karin ging aber nicht. »Kannst du bitte gehen?«, fragte ich schließlich. »Darf ich deinen Kopf sehen?« »Nein.« »Niemand? Willst du den ganzen Tag eine Mütze tragen?« Über die Konsequenzen meiner Aktion hatte ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber Karin hatte mir ja gerade die Lösung präsentiert. »Ja, das will ich. Zufrieden? Gehst du jetzt?« Sie verließ das Zimmer. Als ich am Frühstückstisch erschien, trug ich meine blaue Strickmütze. Eine Snowboardermütze, die ziemlich cool war. Im Winter. Doch im Badezimmer hatte ich mich davon überzeugt, dass eine Kopfbedeckung, egal welcher Art, definitiv die beste Option war. Vermutlich leider für die nächsten Wochen. Kalt heute, was? So kann es mich auf. Alle drei guckten belustigt. Die Sonne schien in die Küche und es waren fast 20 Grad. Ich habe Ohrenschmerzen, sagte ich. Ja, dann ist das ja sehr vernünftig, meinte Karin. Eben, du sagst ja immer, wir sollen uns was Warmes anziehen und ich will keine fette Mittelohrentzündung kriegen. Wie lange wirst du denn Ohrenschmerzen haben? Lange? Nils, Karin klang jetzt ernst. Zeig doch einfach mal deine Frisur und ich guck mal, was ich draus machen kann. Was meinst du? Du kannst ja nicht ewig mit dem Wolding auf dem Kopf rumrennen. Kann ich wohl. Hannes mischte sich ein. Was sollte das überhaupt? Worüber hast du dich so aufgeregt? Einfach generell aufgeregt. Ist das so schwer zu verstehen? Um weiteren Fragen zu entgehen, stopfte ich mein Nutella-Brot in mich hinein. Das geht auch appetitlicher, sagte Karin. Gerade als sie mich noch einmal ermahnen wollte, zog Daniel mir die Mütze vom Kopf. Ha, kreischte er, wie du aussiehst. Geil. Ey, du Blödmann. Ich reckte mich, um die Mütze zurückzubekommen. Gib her. Doch Daniel lehnte sich zur Seite. Ich warf mich auf ihn und bog seinen Arm nach hinten, bis er endlich losließ. Rasch setzte ich sie wieder auf. Aua. Daniel rieb sich den Ellenbogen. Selber schuld. Jungs, es reicht. Hannes sah uns beide streng an. Komm, Nils, ich helfe dir, bot Karin an. Na gut. Ich schneide sie dir, damit es einigermaßen gleichmäßig aussieht, okay? Mein Schädel sah wirklich krass aus. Manche Stellen waren fast kahl, andere voller Stoppeln und am Hinterkopf standen noch ein paar längere Haarsträhnen ab. Karin stellte den Rasierer ein und legte los. Schade um deine schönen Haare. Um die habe ich dich wirklich beneidet. Sie sah mich im Spiegel an. Vorbei, jetzt sind sie nicht mehr schön. War das Sinn der Sache, hässlich zu werden? Ich erwiderte nichts und sah zu, wie das surrende Gerät die blonden Reste auf eine Länge brachte. Im nächsten Kapitel, das ist auch früher, als Nils ein Schüler ist, geht es darum, Nils tickt ab und zu aus und niemand weiß warum. Doch wenn man hört, wie er eine Situation erlebt, dann erscheint sein Verhalten ja eigentlich logisch. Früher. Es war an einem Sonntag. Bei dem Freundschaftsspiel gegen die Mannschaft eines anderen Gymnasiums der Stadt entwickelte niemand übertriebenen Ehrgeiz. Mehrere Schüler beider Schulen kickten zusammen im selben Fußballverein und wir betrachteten die Partie eher als lockeres Trainingsspiel. Ich auch. Marc schoss eine lange hohe Flanke in den gegnerischen Strafraum. Ich rannte los und sprang gleichzeitig mit einem Verteidiger in die Höhe, um die Vorlage als Kopfball weiterzugeben. Wir erwischten beide den Ball nicht richtig, er rollte ins Aus. Der andere Junge, ich hatte mitgekriegt, dass er Matthias hieß, und ich prallten zusammen und knallten auf den Rasen. Dabei streifte seine Hand mich zwischen den Beinen. Noch am Boden rammte ich ihm meine Faust ins Gesicht. Er war zu überrascht, um zu reagieren, und ich schlug und trat weiter auf ihn ein, wieder und wieder, ohne darauf zu achten, wohin ich traf. Er blutete bereits heftig, als mich jemand packte und in eisenharter Umklammerung an den Spielfeldrand schleifte. Der Schiedsrichter. Ich merkte an seinen Bewegungen, dass er mich am liebsten geohrfeigt hätte. Er blieb stumm vor Wut. Kurz bevor unsere Trainerin, Frau Westphal, die quer übers Feld sprintete, mich erreicht hatte, rannte er zurück zu dem Jungen, den ich gerade blutig geschlagen hatte. Auch Frau Westphal fehlten die Worte. Zunächst. Sie krallte ihre Hände in mein Trikot und zerrte mich in die Trainerkabine. Sie war klein, alles an ihr war fest und muskulös und durchtrainiert. Ihr Griff quetschte die Venen in meinem Arm ab. Aber die Schmerzen störten mich nicht. Sie ließ los und fing endlich an zu brüllen. Bist du total durchgedreht oder was? Weißt du, was du gerade gemacht hast? Was ist in dich gefahren? Sie holte kurz Luft, dann ging es weiter. Der Junge muss ins Krankenhaus, weil du ihn verprügelt hast. Er hat dir nichts getan. Er lag auf dem Boden und du hast immer weitergemacht. Ich lag auch auf dem Boden, sagte ich. Sie glotzte mich ungläubig an. Das reicht. Deine Sachen wird Daniel mitnehmen. Ich fahre dich jetzt nach Hause. Frau Westphal sagte erst wieder etwas, als wir zu Hause angekommen waren. Aber nicht zu mir. Wir standen vor der Haustür und sie klingelte. Ich trug noch meine verdreckten Stollenschuhe und mein verschwitztes Trikot. Hannes öffnete. Er sah fragend erst Frau Westphal, dann mich an. Was ist passiert? Ich würde gern mit Ihnen reden, Herr Hoffmann. Und auch mit Ihrer Frau, falls sie da ist. Ja, dann natürlich. Kommen Sie bitte rein. Ich hole meine Frau. Nils, du solltest duschen gehen. Wenn er nichts gesagt hätte, wäre ich wahrscheinlich im Flur stehen geblieben. Ich sah und fühlte in Zeitlupe. Alles wirkte verschwommen, so als hätte ich probeweise eine Brille aufgesetzt, die mindestens 10 Dioptrien ausglich. Die Erwachsenen verschwanden in die Küche. Frau Westphal drehte sich noch einmal um. Beim Training möchte ich dich vorerst nicht mehr sehen. Nach dem Duschen setzte ich mich an meinen Schreibtisch. Ich rührte mich nicht. Wenn Karin oder Hannes in Ruhe mit mir reden wollten, kamen sie normalerweise in mein Zimmer. Diesmal nicht. Sie riefen mich nach unten. Frau Westphal war nicht mehr da. Dafür saß Daniel in der Küche, aß Butterbrote und scannte mich mit seinen Blicken, als ob er nach einem Geheimnis in meinem Inneren suchte. Er sagte nichts und sah scheinbar unbeteiligt zu, wie Hannes und Karin mich zur Sau machten. Ich merkte, dass beide am liebsten in einem ruhigen, vernünftigen Ton mit mir geredet und gern Verständnis aufgebracht hätten. Aber es gelang ihnen nicht. Hannes, der das Gemüt eines Bernardiners besaß, schrie genauso laut wie vorhin Frau Westphal. »Ich will wissen, was du dir dabei gedacht hast, Nils.« Die Wut färbte sein Gesicht rot, eine Ader auf der Stirn puckerte. »Das war Körperverletzung. Warum machst du das? Der andere Junge hat dich nicht provoziert. Und selbst wenn es so gewesen wäre, du wirst uns jetzt auf der Stelle erklären, warum du das gemacht hast.« Er hatte seine Hand da. Ich habe nur die Hand gespürt. Ich schwieg. Das Karussell in mir drehte sich immer noch. Nils, wir warten auf deine Antwort. Und zwar nicht mehr lange, sollte das heißen. Ich weiß es nicht. Mir fiel nicht ein, was ich sonst hätte sagen sollen. Du weißt also nicht, warum da ein anderer Junge blutend am Boden lag. Nicht wirklich. Ich wusste nur, dass mich jemand da angefasst hatte. Das durfte nicht sein. Ich wusste noch, dass ich nichts mehr gesehen hatte, wie durch eine Windschutzscheibe im Dauerregen und die Scheibenwischer kaputt. Mach das nie wieder, du Arschloch. Dann der Autopilot, der mein Gehirn übernahm und Schläge verteilte. Drauf, 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 bis nichts mehr zum Draufschlagen da war. Autopilot aus. Wegen mir kam es aus meinem Mund wie eine Frage. Karin, die mich sonst immer korrigierte, dass es meinetwegen hieße, bemerkte meinen Fehler nicht einmal. Völlig richtig, genau. Sie konnte ziemlich sarkastisch werden. Aber ist ja nicht schlimm, du lagst ja auch am Boden, hat Frau Westphal erzählt. Ich habe das nicht gewollt, sagte ich. Ja, wenn das so ist, warum hast du das nicht gleich gesagt? Sie rollte mit den Augen. Du machst mich wahnsinnig. Tut mir leid. Ich meinte damit, dass es mir leid tat, sie wahnsinnig zu machen. An diesen Matthias dachte ich dabei überhaupt nicht. Sehr überzeugend, knurrte Hannes. Aber du wirst in der nächsten Zeit genügend Gelegenheit haben, den anderen Jungen und uns zu zeigen, wie leid es dir wirklich tut. Nach und nach begriff ich, was ich getan hatte. Ich bedauerte es wirklich, aber ich konnte niemandem erklären, warum ich ausgerastet war. Und genau das wollten alle wissen. Hannes und Karin, Daniel, Frau Westphal, die anderen aus der Mannschaft, der Schulpsychologe. Das war eine der Konsequenzen. Ich musste zum Schulpsychologen, zu Herrn Feldkamp. Im Prinzip war er nett, noch keine 40, Lachfältchen an den Augen und rotblonder Mäckischnitt. Herr Feldkamp suchte verzweifelt nach dem Grund für meine ausgeprägte Aggressivität. Er hakte der Reihe nach alles ab. Streit mit Freunden, im Speziellen mit Matthias? Nein. Frust in der Schule und schlechte Noten? Nein. Ärger mit meinen Pflegeeltern? Nein. Ob mich der Tod meines Vaters beschäftige, nach fast 10 Jahren, wahrscheinlich sollte ich ein schlechtes Gewissen haben, aber nein. Kummer, weil ich nicht mehr bei meiner Mutter wohnte. Wohl kaum. Das war das Beste, was mir je passiert war. Aber das durfte ich natürlich nicht erzählen, weil Dr. Freud dann nachfragen würde. Die Zeit, während dieser Gedanke durch meinen Kopf zog und ich schwieg, empfand Herr Feldkamp offenbar als zu lang. Ich sah ihm an, dass er dachte, aha, er will nicht darüber sprechen. Also ist seine Mutter der Grund für seine Probleme. Damit ging die Fragerei erst richtig los. Ich überlegte, ob ich darauf eingehen und ihm einfach vorlügen sollte, dass ich mich von ihr enttäuscht fühlte, damit er endlich einen Grund hatte, mein Verhalten zu erklären. Doch ich entschied mich dagegen. Es war zu riskant. Irgendwann würde das Gespräch auf ihn kommen. Womöglich fragte er noch, wie mein Verhältnis zu ihm aussähe. Ich hatte Angst davor, Herr Feldkamp könnte mir irgendetwas anmerken. Ich möchte nicht darüber reden, sagte ich ruhig. Das schien ihm Bestätigung genug zu sein. Ich musste nicht mehr zu ihm in die Sprechstunde gehen. Dafür informierte er Karin und Hannes über mein Problem. Sie reagierten verständnisvoll. Ich sollte nicht denken, sie wären sauer, wenn ich mehr Kontakt zu Maren hätte. Ich könnte sie ruhig öfter anrufen. Und Maren kam in den nächsten Wochen mehrmals zu Besuch. Im nächsten Kapitel ist Nils inzwischen ungefähr 25 Jahre alt. Er ist Student. Er hat den Sommer in Schweden verbracht und dort Svante kennengelernt, der als Junge ebenfalls sexuell missbraucht worden ist. Und Svante hat etwas in ihm bewirkt und Nils beginnt langsam, sich mit dem Missbrauch auseinanderzusetzen. Und als Nils aus Schweden wiederkommt, erzählt er Daniel davon. Heute. Am liebsten hätte ich Daniel sofort erzählt, was Svante in mir bewirkt hatte. Aber wir hatten noch keine Möglichkeit gehabt, in Ruhe und allein miteinander zu reden. Erst am Tag darauf ergab sich die Gelegenheit. Gunnar und Nicole probten an der Uni für irgendein Konzert und Daniel und ich saßen mit unseren Kaffeebechern auf dem roten Sofa und guckten auf das 17-Zoll-Display seines nagelneuen Laptops. Ich zeigte ihm meine Schwedenbilder und er mir die Fotos aus seinem Urlaub mit Christina in Südfrankreich. Er deutete auf eines meiner Fotos. Ist das einer von deinen Mitbewohnern in Schweden? Ja, das ist Svante, sagte ich. Auf dem Foto saß Svante auf dem Segelboot an der Pinne, hielt eine Kekspackung in die Höhe und der Wind wehte seine schwarzen Haare auf eine Seite. Es sah aus, als hätte er sie absichtlich so geföhnt und damit Haarspray fixiert. Ist er Italiener? Nein. Daniel drehte den Kopf zu mir und zog fragend die Augenbrauen zusammen. Ist irgendwas? Ich schaffte es immer noch nicht, die Worte sexuell missbraucht über die Lippen zu bringen. Ihm ist das Gleiche passiert. Was? Wie jetzt? Seine Freundin hat Schluss gemacht? Nein. Sein Fußballtrainer hat... Die Worte verhedderten sich in meinem Mund. Ich schluckte. Er hat ihn angefasst. Du meinst, er ist auch missbraucht worden? Entsetzen und Verwunderung klangen in Daniels Stimme mit. Er guckte erst auf das Foto, als ob er nach irgendwelchen Hinweisen suchte, und dann auf mich. Ja, und dann erzählte ich ihm alles. Wie ruhig Svante darüber geredet hatte und wie mir daraufhin schlecht wurde. Wer es geschafft hatte, dass ich mich ihm anvertraute. Wie ich immer mehr darüber nachdenken musste. Und mich entschlossen hatte, es zu sagen und dass ich auch mit Arif reden wollte. Oh Mann, sagte er schließlich. Ja, genau, oh Mann. Wissen Mama und Papa Bescheid? Nein, noch nicht. Es ihnen zu sagen, davor habe ich am meisten Angst. Warum? Denkst du, sie werden nicht glauben? Nein, das ist es nicht. Ja, was dann? Ich schämte mich so wahnsinnig dafür. Ich war doch schon groß damals. Im Gegensatz zu einem 6-Jährigen hätte ich mich doch wehren können, wehren müssen. Aber ich hatte nichts getan, nichts gesagt. Ich schäme mich, sagte ich. Warum? Fragte er scharf. Richtig böse sah er auf einmal aus, wütend. Komm, lass das, du bist kein Psychologe. Ich wollte jetzt nichts mehr sagen. Warum zum Teufel schämst du dich? Wofür? Nenn mir einen einzigen Grund. Ach komm, was soll das denn? Es reicht doch, dass ich da jetzt irgendeinen Schritt weitergekommen bin. Ich habe keinen Bock, mich von dir analysieren zu lassen oder so. Daniels Gesicht verzerrte sich vor Wut. Das bisschen, das wenige, das ich noch von seinen Augen sehen konnte, war ganz dunkel. Er hatte mich noch nie angeschrien. Überhaupt war er kein Mensch, der laut wurde, genau wie Hannes. Aber jetzt brüllte er. Und ich muss verdammt nochmal kein Seelenklempner sein, zu wissen, dass es da absolut nichts gibt. Null. Wofür du dich schämen müsstest. Dieses Arschloch muss ich schämen. Was der mit dir gemacht hat, ist einfach nur krank. Kapierst du das nicht? Wann wirst du denn endlich mal sauer auf den? Vielleicht, wenn ich aufhöre zu denken, dass es meine Schuld ist. Ey Gott, du brauchst wirklich einen Psychologen. Ich klopfte mit den Fingerknöcheln fest gegen meine Lippen. Jetzt bloß nicht heulen. Ach, Scheiße. Nee, es tut mir leid. Tut mir leid. Ist mir so rausgerutscht. Ich hätte das nicht sagen sollen. Sorry. Daniel sah mich erschrocken an. Er forschte mit ängstlichem Blick, wie ich reagieren würde. Doch, du hast es so gemeint. Nein, ich reg mich nur gerade auf, weil Svante meint auch, dass ein Psychologe ganz gut wäre. Daniel guckte verwundert. Aber vielleicht staunte er auch nur über seinen Wutausbruch. Das ist bestimmt keine schlechte Idee, sagte er vorsichtig. Er hörte sich wieder ganz ruhig an, so wie immer, und die zornigen Falten auf seiner Stirn glätteten sich langsam. Aber das musst du wissen. Ich finde es wirklich gut, dass du das alles nicht weiter für dich behalten willst. Wirklich. Ich glaube, es ist besser so. Im letzten Kapitel, das auch heute spielt, hat Nils seinen Mitbewohnern Daniel und Gunnar alles erzählt. Und Daniel hat die Idee, sich an Nils Stiefvater zu rächen. Heute. Mir gefiel die Aussicht, ihm das Leben zur Hölle machen, ohne dass er wusste, wer das tat oder warum. Auch Gunnar war von Daniels Idee begeistert. Die Sache hatte nur einen Haken. Daniel hatte noch keinen Plan, wie die Idee funktionieren könnte. Keine Ahnung, wie wir das machen, sagte er. Aber wir sind uns doch schon mal einig, dass wir überhaupt was unternehmen werden. Stimmt's? Eine Weile dachten wir schweigend nach. Wir müssen herausfinden, ob er sich tatsächlich in so einem pädophilen Forum Internet rumtreibt. Ich habe mal gelesen, dass jeder, der mitmachen will, beweisen muss, dass er sozusagen ein echter Pädophiler ist. Die haben ja Schiss, dass sich da verdeckte Ermittler tummeln. Wenn wir da irgendwie reinkämen, könnten wir ihn als Polizisten outen, der noch spionieren will. Dann machen wir ihn vielleicht fertig, schlug Gunnar vor. Viel zu kompliziert. Wir wissen ja nicht, ob er sowas tatsächlich macht. Und wir müssen dann selbst Mitglied in so einem Forum werden. Also das ist nichts. Aber wir könnten der Polizei einen anonymen Hinweis geben, dass sie für ihre Aktion auch mal diesen Robert Pfeil aus München ins Visier nehmen sollen.
Ja.
Okay, ich höre, die Zeit ist um. Okay. Dann trotzdem vielen Dank. Also wer dann mehr rausfinden möchte, was er dann macht.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.